Radio Sai, Deutschland.
Sai Ram und herzlich willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. Am Mikrofon ist heute für Sie Evelyn Seliger. Im heutigen zweiten Teil des Gesprächs mit Milena Kunz-Bieno verfolgen wir unter anderem die Entstehungsgeschichte der Satya Sai Vereinigung, nachdem Milena im ersten Teil der Sendung uns davon berichtet hat, auf welch wunderbare Weise ihr Weg zu Bhagavan Sri Satya Sai Baba gewesen ist. Wir legen ihm auch diese Stunde in Dankbarkeit und Demut zu Füßen. Liebe Milena, nachdem du dann also von Swamis 65. Geburtstag nach Deutschland zurückgekehrt bist und dein erstes Buch Sai Baba offiziell übergeben wurde, wie ging es dann weiter? Wie ist es dir dann gelungen, immer mehr Menschen für die Lehre dieses in Deutschland noch weitgehend unbekannten indischen Meisters zu begeistern? Denn du hattest in der ersten Sendung ja erzählt, dass du plötzlich keine Freunde mehr hattest. Sie hielten dich alle für durchgedreht. Wie hast du es denn geschafft? Erzähl mal.
Und dann bin ich wirklich ein paar Pfennige Geld, einfach durch ich ein paar Ketten und ein paar Schmuck verkauft habe, konnte ich Geld haben, um diese Bücher zu drucken zu lassen. Und dann habe ich 3 Jahre, 4 Jahre einfach ganz allein die Bücher gedruckt, weggeschickt und getan. Nichts anderes da. Aber 1985 musste mein Mann wieder versetzt werden, muss das Ganze eine andere Form haben. Inzwischen hatten mich die Gruber gefunden. Die Gruber waren noch nicht nach Indien gefahren, die waren noch nicht Devotees. Aber dieses wunderbare Ehepaar zu mir kam, wusste ich, die waren außer Korn, um was Wichtiges zu machen. Und dann habe ich eben denen alles erzählt, wie sie nach Butterparty fahren konnten. Das war meine Premiere. Da kamen immer viele Anrufe von Deutschland. viele Leute, die nach Butterparty fahren wollten und die wussten nicht, wie, wo. Und das war meine Arbeit, einfach diese Bücher. Ich ging immer so mit meinem Einkaufswägelchen, mit dem Paket zur Post. Und ja, okay, dann Gruber kam zurück aus Butterparty, war auch so Feuer und Flamme. Und dann mit ihm und mit seiner Frau habe ich gesagt, wir müssen eine Vereinigung gründen. Und das wurde in Bonn gegründet. Und dann war der 15. November. Und das habe ich auch diese Datum gewählt, weil auch das Geburtstag meines Sohnes ist am 15. November. Und ich habe so diese Barber-Vereinigung und diese Barber-Bücher-Vereinigung als ein Kind auch betrachtet. Deswegen habe ich diese Daten. Ja, und dann jetzt wurde so, glaube ich, 25 Jahre und die haben mich auch nicht angerufen und auch nicht eingeladen.
Was meinst du jetzt mit 25 Jahren?
Buchvereinigung.
Hauptsache Barbara weiß es.
Es ist überhaupt nicht wichtig. Es war für mich eine große Freude, einfach diese Anfänge mitgestalten zu können. Und es war eine große, große Gnade. Das kann ich nicht anders erzählen.
Also ihr habt denn eine Vereinigung gegründet?
Ja, die St. Barbara Vereinigung.
Ja, und dann?
Und dann, weil ich außer Land ginge, dann habe ich also eine Frau Jeschke das gegeben und sie gebeten, sie sollte weiter diese Buchgeschichte. Und dann die Frau Jeschke hat ein paar Jahre und dann kam zu der Werner Herzog. Und das war das dann im großen Stil und im besseren Stil, in guten deutschen Händen gelangt. Ich habe diese Bücher alle auf der Schreibmaschine getippt mit 120 Fehler pro Seite und das war sehr, sehr mühselig für mich, war sehr schwierig. Und deswegen, naja.
Um die Vereinigung zu gründen, gab es ja wahrscheinlich eine Satzung oder was? Ja. Um welche Punkte wurde denn besonders gerungen oder gestritten oder wie lief das denn ab?
Um ein Verein zu gründen, muss man nun Leute, war Benno Wesener dabei, war die zwei Gruber, war die Frau Jeschke, weiß ich nicht mehr, wer noch dabei war. Wir haben eben diese Verständigung zwischen den Weltreligionen, Toleranz und Liebe und Frieden und das war es. Die Satzung kann man noch lesen, das ist die Satzung von unserer St. Barbara Vereinigung.
Woher kamen denn eigentlich die Mitglieder? Weil zu der Zeit damals sind ja wahrscheinlich außer ein paar Aussteiger noch nicht sehr viele Menschen nach Indien gefahren.
Ich weiß es nicht, das sind eben so die Barberwunder. Wenn er möchte, dass jemand kommt, der findet Möglichkeiten, die Leute zu rufen. Die kamen aus unterschiedlichen Wegen. Die Amgas Streich beispielsweise kam, weil sie nach Bonn ein Yogakurs machen wollte. Der andere hat ein Buch gelesen. Der andere kam über Roy Davis, der Amerikaner, der sehr viele Bücher schon in Deutschland veröffentlicht hatte und der in seine Vorträge in Deutschland von Barber sprach. Andere kamen von Dina Rees. Andere kamen auf verschiedene Wege. Und dann haben wir alle angerufen und die wollten von Barbara wissen und das Wenige, was wir damals hatten, an Buch haben. Und das hat immer ein bisschen sich erweitert. Und da gab es in Hamburg diese Sundaram.
Radhika und Vichy Sundaram.
Ja, ganz, ganz tolle. Wann war Hamburg?
Ich weiß nicht, in jedem Fall nach Rom.
Nach Rom. Rom war 83.
Kannst du von Rom noch was erzählen?
Ja, war eine ganz große Geschichte. War für uns sehr, sehr wichtig, weil das hat uns Mut gegeben. Weil kamen Leute aus England, Frankreich, aus USA, aus Deutschland und in Italien inzwischen war so eine ganz große Barberbewegung entstanden, weil sehr viel in der italienischen Presse über Barber gesprochen wurde.
Trotz der katholischen Kirche?
Ja, ganz große, was wir in Deutschland nie gehabt haben. Und sehr gute Artikel. Und wurde sogar im Fernsehen über ihn berichtet. Und da waren viele Leute da. Und deswegen war diese erste Begegnung in Rom. Da kam ein wunderbarer Mensch aus England, der Sir Trevelyan, ein alternativer Nobelpreis für Frieden, Trevelyan. Und dann Baba hat geschickt Narasimha, der war der Direktor von dem Sanatana Sarathi, und der Professor Gokak und der Murfitt war da auch. Ich durfte dann die Übersetzungen von Englisch in Italienisch von Murfitt machen, weil er hat auch Vorträge gehalten. Und es waren wunderbare Zeiten, dass wir da hatten. Professor Gokak hat uns eine Ansprache von Baba gebracht und der Narasimha, da war wieder ein Baba-Wunder. Dieser alte Mann, der ohne seine Brille gar nicht lesen konnte, musste Baba Ansprache vorlesen und der hatte eben im Puttaparthi seine Lesebrille gelassen. Wir waren zusammen auf dem Sofa und er sagte, Swami, wie kann ich das lesen? Ich kann das nicht lesen. Machte die Augen auf und die Brille waren auf seinen Schoß. Das haben wir alles erlebt.
Das ist ja der Wahnsinn, ne?
Ja.
Aber es war für dich schon kein Wunder mehr, sondern selbstverständlich?
Ja, es ist, meine, es ist kein Wunder. Es ist selbstverständlich. Absolut selbstverständlich. Ich habe so viele Wunder erlebt, dass ich falle nicht mehr vom Hock.
Kannst du noch ein paar Wunder in der Art erzählen? Oh ja.
Ach, die sind wunderschön. Beispielsweise war Krishna Jayanti, das heißt der Tag, wo in Indien Krishna Geburtstag gefeiert wird und natürlich ist wie für uns Weihnachten und weil Baba alles ein bisschen durcheinander bringt, zu Weihnachten lädt er die Muslime an und zu Krishna Jayanti die Italiener. Und die Inder dürfen draußen bleiben. Okay, und wir waren eine große Gruppe, waren mehr als 80. Und ich habe auch mehrere italienische Gruppen nach Puttaparthi geleitet, weil ich war eine von den wenigen Italienern, der ein bisschen Englisch sprach, wurde immer gefragt, ich sollte die italienische Gruppe begleiten. Das heißt, ich war die Leiterin der Gruppe. Und Baba hat uns gerufen und wir waren in Whitefield, in Brindaban. Und damals war noch nicht das neue Haus. Baba hatte vielleicht ein Zimmer von höchstens 20 Quadratmeter für 80 Leute, ein bisschen klein. Aber wir kamen alle da rein und dann bat er Frau Kraxi, das war damals, Kraxi war ein Ehepaar, das bei Baba mehrere Jahre geblieben sind, aufzustehen. Und Baba machte einfach so. Die Dame hatte eben ihre Hände so. Und Baba machte einfach so.
Kannst du das beschreiben? Wir sind ja nicht beim Fernsehen.
Er machte eben die Hände auf, aber nicht so in eine rotierende Bewegung, wie er normalerweise macht. Dann machte er einfach so die Hände zusammen auf. Und auf seine Hände kam eine warme Süßigkeit und die Hände der Dame wurden voll, dann muss eine andere Dame gerufen werden und ihre Hände waren auch voll und dann eine dritte Dame und alle aus diesen zwei Händen und dann hat jeder von uns diese Süßigkeit bekommen und Baba sagte, it's birthday cake, Krishna birthday. Waren 80 Leute.
Noch ein Wunder.
Ich habe Heilung gesehen, große Heilungen von einem Mädchen, die kam aus Malaysia. Ja, die waren sehr laut und wir waren damals immer in den Chats, 200 in Chats. Und wenn du 100 Italiener und 100 Malaysier hast, dann musst du sehr viel Geduld haben. Okay. Okay, aber wir durften alle große Freude haben, weil diese malaysische Gruppe kriegt ein Interview, aber in Tempel, die waren zu viel. Wir hatten ein normales Interview, Baba hat die alle in Tempel da reingekarrt und das war dabei so ein Mädchen, 12 Jahre, 13 Jahre alt. Sie hat nie vorher gesehen und kam da raus und sie sah. Und die ganze Nacht haben wir nicht schlafen können, das Mädchen zu sehen, wie sie die Sachen das erste Mal sah, wie immer wieder nach den Namen der Sachen, die sie sah, gefragt hat, war sehr, sehr, ja, bewegend. Und das andere war ich in Interview mit meinem Sohn und der Sohn wollte unbedingt eine Heilung aufsehen und dann war eine Frau, die, ich weiß nicht, aus Mexiko war sie, die Dame. Und sie war angereist mit ihrem Sohn und sie war plötzlich gelähmt durch einen großen Unfall. 10 Jahre hat sie nicht mehr gehen konnte. Sie war an Rollstuhl gefesselt. Baba hat sie und ihrem Sohn zum Interview und ich war auch mit meinem Sohn und dann Baba ging zu ihr und hat dreimal auf ihre Knie so richtig fest getappt und sagt, get up. Nein, Swami, kann ich nicht. Nochmal, Baba, nochmal die Knie so richtig, richtig sehr hart. Get up. No, Swami, no puedo. Und noch drittes Mal. Und dann ist sie aufgestanden und ist gegangen. Ja, das muss man gesehen haben, nicht? Ja. Ja, und habe ich sehr viele Materialisationen gesehen. Meine zwei Jungen haben auch welche gekriegt. Wie Putin noch und nöcher. Aber das größte Wunder ist wirklich seine Liebe und die Umsorgung und die Begleitung, die man durch ihn bekommt im täglichen Leben, wo man ist. Das ist das große Wunder und die Umwandlung des Menschen. Und das allergrößte Wunder ist seine Geduld. Ich hätte uns schon fertig alle aufgegeben. Seine Geduld, ja. Und sein Humor. Ohne Humor könnte er uns nicht ertragen.
Kannst du was über seinen Humor erzählen? Ich habe zum Beispiel wie gehört, dass er in Kodai Kanali eine Kuckucksuhr in seinem Interviewraum hat. Hast du das mitbekommen?
Ja, Kuckucksuhr, es ist kein Humor.
Das hat mir Anil Kumar erzählt, dass er, wenn der Kuckuck rauskommt und gerade irgendjemand was gesagt hat, dann sagt er, siehst du, der bestätigt das. Und das finde ich schon ein bisschen Humor. Aber was hast du sonst über seinen Humor zu erzählen?
Oh, er hat mich immer so durch den Kakao gezogen. Ja.
Zum Beispiel.
Ich wollte unbedingt mit ihm fahren zum Himalaya. Glaube ich, weiß nicht mehr. War auch 83 oder 84, weiß ich nicht mehr. Baba fuhr mit ein paar Studenten nach Hyderabad, dann nach Delhi und dann nach Rishikesh, Mussoorie, Jaipur und dann Bombay. Man sagte, man sollte ihm nicht folgen und man müsse ganz besondere Genehmigung dafür haben. Und ich habe so gebettelt, dass ich einfach sagte, Baba, 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 ich muss doch mitkommen. Was soll ich hier bleiben? 10 Tage ohne dich, was soll ich tun? Und er sagte, Baba, 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 Baba. Und sagte, das ist sehr kalt da oben. Du hast doch keinen Mantel. Ich sagte, ja, ich habe einen schönen Mantel. Dann fing an zu lachen und sagte, Baba, 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 da komm. Und dann bin ich fertig mit der Irmka Streich und noch eine andere Schweizer Dame, die auch schon tot ist. Ich durfte die Reise mitmachen. Das war schon auch eine ganz große Zeit.
Kannst du davon was erzählen, von der Reise?
Ja, viel.
Ja, ein bisschen.
Ach, mit Baba zu reisen, ja. Einfach die Aufregung ist überhaupt, Papa ist sehr aufregend. Jede Minute ist eine Aufregung, ist husch, Adrenalin pur. Man sagt, das ist der Herr des höchsten Friedens, aber vom Frieden habe ich noch nicht sehr viel erlebt. Na gut, erst, wie kann man den Ticket sich besorgen? Und dann plötzlich ist der Ticket da und man fährt mit Baba in dem Flugzeug. Man sitzt, zwei Sitze hinter ihm und sitzt man in seine Haarkrone. Und dann kaum ist der Flugzeug gestartet und alle gehen schon dahin, um die Füße ihm zu berühren. Jetzt darf er gar nicht mehr Nein sagen. Ist auch da. Er kann nicht wegfliegen, muss da bleiben. Und ja, beispielsweise, man darf so einen Schal über seinen Sitz legen und der sitzt drauf für 2 Stunden und dann darf man den Schal behalten. Das ist auch etwas, ja. Ja, was soll man sagen? Wenn Baba ankommt, sind tausende von Menschen am Flughafen, ist ein Ozean von Leuten, sind Minister da, sind große Leute da, kleine Leute da, sind Frauen, Männer, Soldaten. Es ist die ganze Stadt in Aufruhr und ich habe noch nie so viele Menschen gesehen. Man versteht, was er bewegt, wenn man mit ihm fährt. Beispielsweise zum Hyderabad gefahren, der ganze Flughafen war 100.000 von Menschen. Und dann die ganze Straße, dann fuhren wir in Kolonne hinterher, das war nur ein Meer von Menschen, die auf ihn gewartet haben. Und Katar schon zu erhaschen, eine Sekunde hinzusehen. Und die Leute haben stundenlang am Wegenrand gewartet deswegen. Und dann haben wir auf der Straße gesehen, als er so von Delhi nach Rishikesh gefahren sind, waren auf der Straße jede 50 Kilometer vielleicht ein Mandal und waren hunderte von Leuten, die Bhajan gesungen haben, die für ihn einen Stuhl aufgebaut hatten, die Prasad vorbereitet hatten. Manchmal stieg er aus, manchmal wunkte er noch. Aber wenn du 300 Kilometer nur Leute siehst, dann hast du eine Ahnung, wer das da ist. Es ist unglaublich. Oder in Bombay sind tausende von Polizisten, um diese Menschenmassen zu bewältigen.
Und in Rishikesh?
Er hat seinen Ashram in Rishikesh und jetzt ist dieser Ashram seine Schule. Und das war sehr, sehr, sehr schön, in Rishikesh mit Baba zu sein, das erste Mal am Ganges. Das war auch ein ganz großes Erlebnis. Und da waren auch so Hunderttausende von Menschen. Und ich habe noch in Erinnerung eine ganz arme, vielleicht nicht eine Bettelfrau, aber ganz, ganz arme Frau. Und diese Frau kam mit in der Hand so ein Blatt und da drin hat er ein bisschen Reis. Und hat Baba das gegeben. Und Baba ist stehen geblieben, hat von diesem Reis gegessen. Und das mich so tief gerührt, dass ich fing an zu weinen. Das ist die Liebe Baba zu seinem Land und ist dabei, das Land zu heilen. Das Land, das erst von den Briten und dann jetzt von überhaupt unsere westliche Zivilisation korrumpiert wird. Er versucht, und nicht nur versucht, tut es ganz sicher, einfach diese Werte von dieser alten Kultur zu bewahren. Und wie er jeden Einzelnen berührt, Frau, Mann, Kind, und wie er diese unglaubliche Generation heranwachsen lässt mit diesen unglaublichen Werten. Das sind die großen Wunder von Baba, nicht die Ringe oder so. Ja, okay, ja. Das, aber er ist dabei, ein ganzes Land zu transformieren, die Erde zu transformieren. ich sehe so mit großer Begeisterung heute wieder im Museum von Berlin, sah ich so viele Bücher über Weltreligionen. Vor 20 Jahren war nichts dergleichen da. Jetzt ist wirklich ein Geist da, der versucht, eine Annäherung zwischen Weltreligionen, und das weiß ich, bin ich überzeugt, das ist von diesen großen Geist von Baba beeinflusst, weil für mich ist der Heilige Geist und er weht, wo er will. Und jeder Mensch guten Willen wird von ihm inspiriert. Devotees sind nicht nur die Leute, die von ihm wissen. Ich glaube, die Besten sind draußen.
Ist ja die erste oder zweite oder dritte Generation seiner Studenten schon fertig. Hat man davon gehört, was aus den Jungs wird?
Absolut. Ich habe eine fantastische Frau, beispielsweise eine Studentin von Anantapur in Bonn getroffen. Sie arbeitet bei der UNO. Sie ist eine ganz großartige Buchhalterin, so diese Commerce, und sehr geschätzt und eine Baba-Studentin. Ein anderer Student habe ich als Arzt in Deutschland gefunden. Dann weiß ich beispielsweise von Studenten, die großartige Computer-Engineering und beispielsweise das große Krankenhaus von Puttaparthi brauchte auch sehr viele Computerprogramme. und wurde eben eine Firma, eine von den besten Firmen in Indien gefragt, um diese Programme herzustellen. Und weil in dieser Firma 3 Ex-Studenten von Baba waren, und diese Ex-Studenten von Baba waren so beliebt in der Firma, dass der Chef hat diese ganze Programme geschenkt, und das war so ein Ding von 50.000 Euro oder mehr. Das sind die kleinen, subtilen Wunder. Das sind Leute, die dann in der Politik, in der Wirtschaft und auch so als Ärzte, als Lehrer sich betätigen und immer wieder die Lehre Baba nicht nur verbreiten, aber leben. Im täglichen Leben werden gute Mütter, gute Väter und einfach ihre Arbeit so gut, wie sie können, tun. Das ist die beste Reklame für überhaupt für Baba. Braucht man keine Reklame. Das wird eben tragen. Das wird Indien bewahren.
Was ist denn für dich jetzt die wichtigste Lehre von Baba? Also für dich persönlich?
Der Glaube, den Gott an uns hat. Wir meinen, wir müssen an Gott glauben, aber das ist umgekehrt. Gott glaubt an uns. Und wenn er sagt, du bist Gott, das bedeutet, dass er wirklich an unsere Göttlichkeit glaubt. Und wenn ich das verstehe und wenn ich das lebe, dann muss ich mich dann so wie der Jesus sagte, sei vollkommen wie dein Vater im Himmel. Das ist die Lehre Baba. Dass alles wirklich Gott ist. Alles, was wir sehen, alles, was wir tun, und dass wir selbst nur eine Welle in diesem großen Ozean der Göttlichkeit sind.
In your time.
Jetzt hattet ihr ihn damals ja hautnah und für euch ganz alleine. Du fährst jetzt hier auch jedes Jahr, halbes Jahr. Wie ist das heute für dich bei diesen Menschenmengen? Blickst du manchmal zurück mit Wehmut oder sagst du, wie wunderbar, dass jetzt so viele Menschen hier sind?
Beides, aber es ist eine andere Beziehung. Ist nicht dann eine Beziehung, die unbedingt berührt auf körperliche Nähe, auch wenn das immer wieder unglaublich ist, einfach so Baba vorbeigehen zu sehen. Aber es ist mehr nach innen, aber trotzdem ist es schön, da zu sein, weil da ist nicht so viel Ablenkung. Dann kann man wirklich diese Verinnerlichung mehr leben. Gibt es Tage, wo ich gar nicht zum Darshan gehe, wo einfach im Zimmer bleibe und wo man versucht, mit Baba innerlich zu kommunizieren. Und trotzdem freut man sich dann, wenn dann vielleicht ein anguckt, aber Wehmut ist nicht da. Ich freue mich, dass viele Leute da sind. Es ist sehr notwendig, je mehr, je besser. Und alles, was ich brauche, ob ich bekomme oder werde ich bekommen, das ist keine Frage. Und wenn ich eine persönliche Zuwendung brauche, dann werde ich auch eine kriegen. Aber es kommt darauf an, ich glaube, was mich etwas mehr zu schaffen macht, ist eine persönliche, körperliche Verfassung. Damit habe ich keine Probleme, weiß ich. Aber das ist schwierig zu sehen. Weißt du, für mich ist Baba sowas Strahlendes, sowas Starkes, sowas Unglaubliches. Und das ist schwierig dann, wenn man diesen schwachen Körper sieht und sagt, ja, eigentlich stimmt gar nicht. Damit habe ich meine Probleme, nicht mit den Menschen. Und sicher trägt das sehr viel. In den ersten Jahren hatte ich, ich bin etwas frech, und als Christen sagte, aber der liebe Jesus hat so viele leiden müssen. Und du sagst, du hättest kein Leiden, du trägst nicht, dir geht's immer gut und du bist strahlend und so weiter. Und jetzt muss ich das sehen, das ist nicht ein Kalvarius von 3 Tagen, ist von mehreren Jahren. Und ich träge sehr viel von Karma der Welt, träge sehr viel. Aber er wollte das tun. Insofern ist sein Geschenk an uns. Das müssen wir das einfach so annehmen. Und glaube ich, wir verstehen gar nicht, was er tut. Überhaupt nicht. Wir verstehen es nicht. Ist dabei, die Welt zu tragen, sonst wäre schon längst explodiert. Und hier in Berlin weiß ich, dass ein großes Wunder von Baba geschehen. Die Mauer. Und das war eine große Wunder. Und ich glaube, ich war die Einzige, die aus Deutschland immer ein Telegramm geschickt hat und sagen, Baba, danke. Er war das. Ist geschehen ohne Tragödie, ohne...
Nicht einer hat die Nerven verloren.
Ach, das ist unglaublich. Ein Gottgeschenk. Er hat gesagt, dieses Land, das schon so viel Krieg, so viel Blut gesehen, jetzt wollen wir diese Heilung stattfindet. Und so wichtig für ganz Europa, für Juden, für Deutschen, für Christen, für alle. Sehr wichtig.
Jetzt gibt es ja viele Leute, die jetzt erst zu Baba kommen, die ihn ja wirklich nur noch als kleinen orangenen Punkt sehen. Kannst du denen irgendwas mit auf den Weg geben?
Die Größe von Baba ist in seiner Lehre. Und wir müssen wirklich uns bemühen, mehr von ihm zu lesen, zu lernen. Weil die Person, seine Person wird nicht sehr lange da sein, aber seine Lehre ist da. Und in seiner Lehre ist so viel Gnade, so viel Weisheit, so viel Tiefe. sind alle Fragen, die man haben kann, da beantwortet. Und alles so klar. Wir wissen beispielsweise, Jesus ist seit 2000 Jahren nicht mehr da, aber wir wissen, dass die Menschen, die an ihm geglaubt haben, immer im Laufe der Jahrhunderte antworten und ihm seine Nähe empfunden haben. So wird mit Papa dasselbe sein. Wenn man ihm wirklich ernsthaft sucht, wird er immer Antwort geben. Immer.
Sachidananda Sai Narayana
Sachidananda Sai Narayana
Paramananda Sai Narayana
Paramananda Sai Narayana
Sachidananda
Milena, du bist ja auch Künstlerin, du bist Malerin, hast viele Ausstellungen gehabt. Eine dieser Ausstellungen, die ich dann im Internet gefunden habe, hieß Die Alchemie des Glücks. Bist du da auch durch Baba inspiriert worden?
Absolut. Ich glaube, ohne Baba könnte ich gar nicht malen. Ich ist derjenige, welcher der die Bilder malt. Ich habe einmal, ich muss das erzählen, es ist sehr nett. Ich habe einmal einen Baba-Traum gehabt, sehr vertraulich, und Baba saß auf einem Sessel und ich hatte einen Arm auf seine Schulter gelegt. Und Baba hatte auf seine rechte Hand so ein Stückchen Gold, so ein quadratisches Stückchen Gold. Und ich gucke drauf, und als er das gehalten hat, auf diesem Stückchen Gold kam herausgearbeitet ein wunderbares altgriechisches Profil. Ein Profil von einem Philosoph vielleicht, so mit Bart, so wie man sich vielleicht Plato oder irgendjemand. Nee, der Sokrates war zu hässlich. Ja, irgend so, wirklich so, wie man sich so ein richtig guter Kopf. Und ich so als Künstler guckte ich diesen Geschehen und sagte zu ihm, Baba, ganz gut machst du das. Aber wie machst du das? Machst du, wie ich meine Bilder mache? Der drehte sich um, so lächelnd, ganz so richtig, sagt, no, ich bin derjenige, der deine Bilder macht. Und das war klar. Wir meinen, was zu tun, aber ist er eigentlich, der durch uns was tut? Das ist eine große Lehre, dass wir endlich verstehen, dass wir einfach nur Instrumente sind. Aber was geschieht oder was er durch uns bewirkt, wir sind Instrumente, wir sind Flöte in seiner Hand. Und unsere Aufgabe ist vielleicht, unsere Flöte immer ein bisschen sauber zu halten, sodass die Musik nicht allzu schlecht daraus wird. Das ist alles. Aber tun wir nichts. Er ist das Leben in uns, der ist derjenige, der uns inspiriert, er ist derjenige, der uns diese Gedanken in den Kopf setzt, der dann die Entscheidung trifft, der die Kraft gibt, das zu tun. Wie kann ich das sagen, dass ich das tue? Alchemie des Glückes, weil ich finde, ist, was Baba tut. Er transformiert, seine große Aufgabe ist, Leute zu transformieren, um zum höchsten Glück zu bringen. Und das höchste Glück ist, in der Nähe von Gott zu sein und Gott sein. In diese großartige Fülle der Gottheit. Ja, und das ist die Alchemie. Und das geschieht mit jedem Gedanken, mit jedem Tag, mit was wir lesen, was wir sehen, wie wir beten. Jeder von uns ist ein Künstler. Jeder von uns gestaltet sein Leben. Wir sind Bildhauer. Wir tun was weg. Vielleicht nicht Bildhauer, das ist schwierig. Vielleicht nehmen wir lieber Ton. Ton kann man immer was dazu tun. Wenn man von der Stein weg etwas weggeschlagen hat, kann man das nicht mehr wieder flicken. Aber jeder von uns darf dieses Leben gestalten und dann Gott als Opfer darbringen. Und das tun wir doch. Und das ist unsere Chemie.
Du hast doch wunderschöne Engel gemalt.
Ja. Ich habe noch keinen Engel gesehen, aber Engel ist etwas, was in unserer Kultur immer wieder kommt. Und das sind Gestalten, die zwischen Himmel und Erde, zwischen Jenseit und Diesseit, zwischen die Welten herwandern. Das haben die Griechen, haben die Römer gehabt, haben die Juden, haben die Christen, haben die Zarathustra-Leute immer dauernd gespürt, dass wir von guten Mächten begleitet werden. Auch manchmal von Mächten, die nicht so gut sind. Aber ein bisschen Unterscheidung, Vermögen möchte man haben. Wir sind nicht allein. Wir werden geführt, wir werden begleitet. Und mit Engelbildern möchte ich den Leuten das sagen. Wir sind nicht allein. Gibt es Wesenheiten da, die uns wirklich helfen, wenn wir diese Hilfe einfach akzeptieren.
Brauchen wir die Engel? Wir haben noch Baba.
Und Baba braucht auch Engel. Auch noch eine kleine. Ich war wieder Whitefield, ich war wieder mit meinem Sohn. Baba zelebrierte eine Hochzeit. Wir wurden da eingeladen, gibt es so eine kleine Halle. Und dann Bräutigam, Braut und Musik und so viel bla 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 bla. Und endlich kam Baba und alle waren begeistert. Und Baba hielt seinen Arm hoch und von seiner Hand kamen Blütenblätter auf dieses Paar. Und dann materialisierte ein Collier für die Braut und ein Ring für den Bräutigam. Und wir waren alle begeistert und nochmal Reis und so weiter. Immer aus seiner Hand kam immer wieder was Neues. Wir fanden das großartig. Und dann gehe ich raus, dann suche ich meinen Sohn, der ist auf der Männerseite auch so, er war vielleicht 18, junger Mann, aber schon wach und er konnte besser sehen als ich. Ich dachte, hast du gesehen, wie viel Baba materialisiert hat? Erst Blumen und dann Reis und das und jenes, alles aus der Luft. Guck mich ganz entgeistert an und sage, nö, nicht aus der Luft. Der hatte 3-4 Gestalten auf seine Füße und die haben ihm so alles gehalten und er hatte auf diese Sachen genommen und dann so in die Luft gebracht. Er hat diese Wesenheiten gesehen. Wir haben keine Ahnung, was um ihn ist. Ich habe also einmal ein Interview mit einem russischen Heiler und diesen Herrn, glaube ich, konnte diese Wesenheiten sehen. Und Baba das auch bestätigt. Und er sagte, es sind so viele um ihn. Wenn er rauskommt, sind Hunderte, die ihm folgen. Und jeder von uns kriegt so einen Engel und der massiert uns und er tut irgendwas mit uns. Wir wissen so wenig, so wenig.
Dann danke ich dir, dass du das mit uns geteilt hast. Danke, Melina.
Ich danke für die Gelegenheit und entschuldige mich für mein schlechtes Deutsch, aber na gut. Aber es ist so, dass ich einfach... Jeden Tag muss ich sagen, das ist das Beste, ist das Glücklichste, ist das Großartigste in meinem Leben, BAM gefunden zu haben und überhaupt etwas verstanden zu haben, was er darstellt. Und ich bin sehr, sehr dankbar.
Damit verabschieden wir uns für heute wieder von Ihnen. Diesmal hat uns Milena Kunz-Bieno ihre persönliche Geschichte mit Swami erzählt. Und auch nach diesem Gespräch, wie nach vielen anderen vorher, spüre ich eine tiefe, tiefe Dankbarkeit, dass Bhagavan Sri Sathyasai Baba auch mich gerufen hat, dass er mich täglich begleitet und dass ich diese Arbeit machen darf. Danke, Swami. Haben Sie noch einen guten Tag. Am Mikrofon begleitete sie durch diese Sendung Evelyn Seliger.
Mangala Dhama Hare Ranga Madana Gopala Hare
Mangala Dhama Hare Ranga Madana Gopala
Hare Mangala Dhama Hare Ranga Madana Gopal Hare
Mangala Hare Ranga Madana Gopal Hare
Sundara Shyam Hare Ranga Sankata Nash Hare మూర్తి పురీష హరే రంగా పరమ కృపాలు
show.